unsere Person vorstellen heute Abend. Und um diese Person soll es heute gehen. Mit der werden wir uns noch etwas mehr auseinandersetzen. Die Geschichte dieser Person, die die meisten von euch kennen werden, finden wir im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel. Lukas-Evangelium, 18. Kapitel, da lese ich die Verse 18 bis, jetzt muss ich mal gerade schauen, 18 bis 28. 18 bis 28. Lukas 18, 18 bis 28. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, deinen Vater und deine Mutter ehren. Aber er sprach: Dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Als er aber das hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingeht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprach aber auch die, die das hörten: Und wer kann dann gerettet werden? Er aber sprach: Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Dann geht es noch etwas weiter. Petrus fragt ihn dann nur: Wir haben alles aufgegeben. Was wird uns dafür im Himmelreich werden? Eine recht bekannte Geschichte. Ich möchte erst einmal einige grundsätzliche Dinge darüber sagen und versuchen dann herauszuschälen, was uns dieser Text heute besonders vermitteln will. Wenn wir die Einleitung sehen, da kommt ein junger Mann, ein scheinbar erfolgreicher Mann. Wir wissen nichts über seine Herkunft. Wir können nur darauf vertrauen, was er selbst über sich sagt. Wir wissen, das wird gesagt, er ist relativ jung, so sagen uns die anderen Evangelien. Es ist auch die Rede vom reichen Jüngling an anderen Stellen der Parallelevangelien. Es wird davon gesagt, was er selbst sagt, dass er ein frommes Leben geführt hat. Wir wissen nicht, woher er das Geld hat. Oder sei es durch Betrug? Sehr wahrscheinlich nicht. Er hat es wahrscheinlich ehrlich erworben oder ehrlich ererbt. Wir lesen darin nicht, ob er das Geld vielleicht schon weggegeben hat, irgendwo, wo die Zeitung stand und ein Foto von ihm geknipst hat und dann gesagt hat: Jetzt steht da in der Zeitung dem Kurier von Kanaan, also hier da müsst ihr nun hingehen und sehen, dieser Mann, der hat viel Geld gespendet für das Kinderheim in Nazareth. Nein, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob er vielleicht gar nichts gegeben hat, denn das ist für diesen Hintergrund gar nicht wichtig. Das Einzige, was wir von diesem Menschen erfahren, der eben der reiche Jüngling genannt wird, ist, dass er zu Jesus kommt. Wahrscheinlich hat er eine ganze Menge von Jesus gehört. Er hat gehört, dass Jesus ein großer Lehrer ist, dass Jesus von Sünde befreien kann, dass Jesus den Weg zu Gott in einer ganz besonderen Weise zeigen kann, wie das sonst kein Mensch tun kann. Also geht er zu ihm, um von ihm das zu erfahren, was er bisher noch nicht durch sein Geld kaufen konnte. Denn Menschen, die viel Geld haben, versuchen ja vieles durch Geld auch zu erkaufen, dass sie das in ihrem Leben erreichen können, und indem sie es bezahlen. Und dann spricht er Jesus an und sagt zu ihm: Guter Lehrer oder guter Meister, finden wir es in anderen Evangelien. Und wenn wir einmal vergleichen, wie das damals in Israel üblich war, finden wir kein einziges Beispiel, wo ein Pharisäer oder ein Lehrer oder ein Sadduzäer als guter Meister angeredet wird. Er wollte Jesus sozusagen etwas Honig ums Maul schmieren, wie wir heute sagen. Er wollte sagen: Oh, du bist ja ein ganz toller, du bist ja ein ganz wichtiger. Oh, so toll, so super wie du bist, ist ja kein anderer. Das steckt ungefähr hinter dieser Aussage. Und Jesus hat dahinter schon gesehen, was für ein Motiv dahinter steckt. Deshalb lässt er das nicht auf sich beruhen. Er hätte ja sagen können: Oh, das tut mir aber gut, wie schön, dass mich jemand so anspricht. Sondern er hat gemerkt, dahinter steckt: Ich will eine gute Beziehung zu dir haben, denn dann kannst du mir einen Vorteil geben, um im Himmelreich bei dir sein zu können. Und er antwortete darauf: Nur einer ist gut, nämlich Gott. Nun, es steckt wahrscheinlich auch noch etwas anderes dahinter. Wenn ich nett zu dir bin, bist du nett zu mir. Ich sage: Oh, du Supermensch, du bist ja ganz toll. Und dann eben sage ich halte alle Gebote. Und dann erwartet ihr, dass Jesus ihm auf die Schulter klopft und sagt: Mein guter Freund, es endlich habe ich einen gefunden, der genauso lebt wie ich, der genauso gut und so freundlich und so nett ist, wie ich das bin. Das hatte er erwartet. Denn wir sehen ja, das, was er getan hat, durchaus vorbildlich nach dem Gesetz des Alten Testaments. Wir lesen dann im Alten Testament, wir lesen dann im Markus-Evangelium noch einen Einschub, da steht dann, Jesus sah ihn und gewann ihn lieb, als er gesagt hatte, dass er diese Gebote hält. Jesus, der also wusste über Sünde oder Nichtsünde, wusste, dass dieser Mann sehr wohl sich bemühte, nach den Ordnungen Gottes zu leben. Aber hier ist etwas, an dem er festhängt. Und das ist das, was schließlich sein ganzes Leben beeinflusst und bestimmt und was schließlich sein Leben von Jesus Christus wegzieht, von Gott wegzieht, und dann stimmt der ganze andere fromme Zirkus ringsherum, bewirkt nichts dabei. Und das ist eine tragische Sache. Wenn wir da einen Menschen sehen, von dem wahrscheinlich viele seiner Nachbarn gesagt hätten, so würde ich auch gerne leben, hält sich nach den Geboten, ist reich, hat alles, was er braucht, aber das Entscheidende ist, er hängt so fest an seinem Geld, dass er nicht bereit ist, auf Gott zu hören, dass er sein Vertrauen mehr auf seinen Reichtum setzt als auf Gott. Und das sieht Jesus, deshalb antwortet Jesus darauf und sagt ihm, eben, wenn du das verkaufen wirst, wirst du einen Schatz im Himmel haben. Wir kennen auch andere Worte Jesus, wie Jesus uns das in Matthäus 6 sagt, in der Bergpredigt, wo er sagt, da, wo ihr euren Schatz sammelt, wo ihr euer Herz ist, da ist auch euer Schatz. Also, eben wenn wir unser Herz an irgendwelche Dinge hängen, wie hier an den Reichtum, da ist auch unser Herz. Daran hängen wir fest, davon kommen wir nicht los. Das bestimmt unser Leben. Und das ist eine starke Herausforderung. Eine starke Herausforderung für uns, die wir hier in einem sehr, sehr reichen Land leben. Und viele von uns sagen vielleicht, naja, ich habe ja nicht viel Geld, ich gehöre nicht zu den Millionären. Oder vielleicht sagt ihr, naja, ich habe vielleicht 1 Million, aber ich habe keine 2 Millionen, da gibt es noch welche, die haben doch noch viel mehr. Nun, wenn ihr das vergleicht mit den Menschen aus Albanien, von denen wir gestern einen Film gesehen haben, nun, wie sieht es da aus mit unserem Reichtum? Wie sieht es mit unserer Wohnung aus? Wie sieht es mit unserem Konto aus? Wie sieht es mit den Nahrungsmitteln aus, die wir essen? Ich weiß nicht, ob ihr einmal in einem außereuropäischen Land gewesen seid und geht da mal in einen Supermarkt, was die Leute da essen. Also ich erinnere mich, wir waren in der Tschechoslowakei, kurz nach der Grenzöffnung, wir haben im Supermarkt eingekauft. Die Sachen waren für meinen Glauben fast nicht genießbar, womit die Leute leben. Und die haben fast genauso viel dafür bezahlt, wie wir hier. Und haben wesentlich weniger verdient. Nun, da merken wir, wir sind reich. Überlegt mal das Bruttosozialprodukt in der Bundesrepublik Deutschland und vergleicht das mit einem normalen indischen Bürger. Sagt ihr, naja, ein höherer Lebensstandard und so weiter und so weiter. Aber wir müssen uns eingestehen, wir sind reich. Wir sind alle hier von den reichen Jünglingen dabei. Und für uns alle gilt die Frage, inwiefern hängst du dein Herz an deinen Besitz? Und die Gefahr besteht für alle von uns. Und da sehen wir, das kann ein Hindernis sein auf unserem Weg zu Gott und auf unserem Weg mit Gott. Aber, und da kommen wir hier nicht ans Ende, das ist nicht das Einzige, von dem wir abhängig sein können, von dem wir, an das wir unser Herz hängen können, was uns schließlich festbindet und was unsere Verbindung zu Gott zerstört und in Frage stellt. Im Allgemeinen ist es ja so, dass man in unserem Land von Süchten nur spricht, wenn es sich um Drogensucht handelt. Drogensucht. Ich habe hier ein paar Sachen mitgebracht. Eben hier eine Spritze, die ist nicht für Drogen gedacht. Also die habe ich jetzt nicht aus meinem eigenen Vorrat genommen, sondern von der Krankenschwester. Die habe ich da gebeten. Nicht? Also hier so eine Spritze. Da haben wir gleich die richtigen Sachen nicht dafür. Also da werden dann die Spritze aufgezogen und dann gibt es einen Schuss dabei, Heroin. Da können Leute tatsächlich abhängig werden. Wir haben hier an der Bibelschule Schüler, die früher in Drogensucht gewesen sind und die von Jesus Christus davon befreit worden sind. Aber als sie in dieser Situation waren, wie war es? Sie konnten an nichts anderes denken. Wie bekomme ich den nächsten Stoff? Wie kann ich das nächste Mal mir einen Schuss setzen? Wie kann ich das Geld dafür auftreiben? Dann spielt es keine Rolle mehr, ob ich eine alte Oma niederschlage vor der Bank, wenn sie ihr Geld abgehoben hat. Das interessiert gar nicht mehr, weil so sehr bestimmt das Denken an die Droge das Leben, dass es gar nichts mehr anderes gibt, was daneben Bestand hat. Wie will man da auf das Reden Gottes hören? Es ist unmöglich. Aber das ist nicht das Einzige. Denken wir an Drogen, die in unserer Zeit, an Süchte, die in unserer Zeit, an Gebundenheiten, die in unserer Zeit viel stärker, viel verbreiteter und auch viel akzeptierter sind. Nun, ich habe hier eine ganze Reihe ausgestellt. Geld habe ich hier, ich habe unten, ich habe ein paar Zigaretten, auch nicht meine eigenen, die habe ich an Schüler losgeschickt. Also ich weiß nicht, ob es für ihn peinlich war. Die hat die dann da unten aus dem Supermarkt ausgeliehen. Also morgen früh bringen wir die zurück. Ich habe gedacht, ich will da ja nicht noch Geld für ausgeben, für mein Illustrationsmaterial hier. Und habe sie mir dann eben ausgeliehen. Aber es ist so, Zigaretten, Tabak kann uns gefangen nehmen, kann genauso zu einer Sucht werden, die unser Leben bindet und die uns fern von Gott hält. Und deshalb das hier als Beispiel. Das, was Menschen bestimmt, und bei jungen Menschen, ich habe eine Statistik nachgesehen, in der Vorbereitung, 32% der jungen Menschen rauchen mehr als 20 Zigaretten am Tag. Das ist beängstigend. Nicht nur wegen des Geldes, wo er fragt, woher nehmen die jungen Leute das, sondern es beängstigend, wie sehr das ihr Leben bestimmt. Ich erinnere mich an meine Schulzeit im Gymnasium. Es war häufig so, da waren manche Leute, die haben nicht abwarten können, bis die nächste Pause war, weil sie ihren Glimmstängel wieder anstecken mussten. Ist das einfach nur Hobby? Ist das nur Genuss, wie uns viele sagen wollen? Oder ist das mehr? Ist das nicht Gebundenheit? Wahrscheinlich dieser reiche Jüngling, der hätte auch gesagt, ja, so mein Geld macht mir gar nichts aus. Ich kann das jederzeit ausgeben, habe gar keine Probleme damit. Ich kann mir alles Mögliche kaufen damit. Das bindet mich doch nicht. Genauso wie viele sagen würden, die an so etwas gebunden sind, das bindet mich doch auch nicht. Ich kann doch jederzeit aufhören. Gar keine Probleme damit. Ich habe das total unter Kontrolle. Ich mache das doch nur, weil ich es genieße. Nun aber ein Genuss, der uns bindet, uns gefangen hält. Hier etwas anderes, nicht? Den habe ich mir aus der Küche ausgeliehen, der ist zum Kochen da. Sherry, medium dry. Ich weiß nicht, ob es schmeckt. Vielleicht könnt ihr es dann probieren. Also, das ist auch etwas. In der Bundesrepublik rechnet man mit 2,5 Millionen Menschen, die mehr oder weniger alkoholabhängig sind. Die größte Drogensucht in der Bundesrepublik Deutschland. Die größte Abhängigkeit. Deshalb haben immer wieder Erweckungsprediger gesprochen gegen den Geist, gegen die Besessenheit vom Alkohol. Wenn ihr einmal lest, Finney beispielsweise in den USA, eine so eindrückliche Sache. Er reiste von Ort zu Ort, er predigte gegen den Teufel Alkohol, so nannte er das, weil der Familien kaputt macht, Menschen kaputt macht, in ihrer Psyche und in ihrer Beziehung zu Gott. Und dann hat er gepredigt, Menschen sind zu Jesus Christus gekommen, Menschen sind befreit worden von dieser Bindung an diese Zwänge, die ihren Alltag bestimmt haben, und sie konnten plötzlich ganz anders leben. Da wird berichtet von Fällen, er ist in eine Stadt gekommen, er hat angefangen zu predigen, Leute sind zum Glauben gekommen und dann gab es Demonstrationen von Brandweinproduzenten und von Bierschenken, weil die schließen mussten. In vielen Städten haben alle Kneipen zugemacht und in die Kneipen hat man Kirchen reingesteckt. Und das ist bis heute noch. Viele der alten Kirchen in diesen Erweckungsgebieten waren früher Kneipen gewesen. Da sind die Leute gekommen, haben sich eben was zu trinken abgeholt, haben sich getroffen, haben Geselligkeit gehabt. Plötzlich ist keiner mehr dahin gegangen. Plötzlich war das alles verändert gewesen. Alkohol, Tabak, aber das ist nicht das Einzige. Jetzt freut ihr euch schon, vielleicht damit habe ich ja alles nichts zu tun. Wie sieht es beispielsweise aus mit dem Umgang mit der Sexualität? Sexualität ist etwas, wo wir sehr angefochten sind als Menschen heutzutage. Als Männer habe ich den Eindruck, manchmal mehr noch als mit Frauen. Wie sieht es aus, wenn dich keiner sieht, wenn du in einer anderen Stadt bist oder wenn du einsam vor deinem Computer bist und im Internet surfst oder wenn du irgendwo ein Heftli bestellst oder das in einer Zeitschrift siehst? Wie sieht es dann aus? Wie gehst du damit um? Bist du gebunden an solche Sachen? Merkst du, wie dich das gefangen nimmt, wie das deine Gedanken bestimmt, wenn du dich mit solchen Sachen beschäftigst? Wie dich das dann auch von Gott wegzieht? Wie kannst du dann mit gutem Gewissen, mit reinen Gedanken vor Gott treten und beten und in der Bibel lesen? Oder ist es in deinem Leben schon so, dass sich das von Gott weggezogen hat? Diese von Gott geschaffene gute Sexualität, missbraucht in Pornografie und in sonst noch was, was es dort alles gibt, was mit Sexualität zu tun hat. Ich will das ja jetzt nicht alles nennen dabei, aber hast du damit zu tun? Bist du da gebunden? Hält dich das von Gott fern? Und sagt dir Jesus heute Abend, so wie er das zu dem reichen Jüngling sagt, gib das hin, wenn du mir nachfolgen willst. Da ist ein Platz, der stört in der Beziehung zu mir. Wie sieht es aus beispielsweise mit der Arbeit? Arbeitssucht. Workaholics nennt man solche Leute heute, die stolz darauf sind, dass sie einen dicken Terminkalender auspacken können, wenn es darum geht, irgendeinen Termin abzumachen. Und wie sieht es dann aus? Deiner Familie? Wie sieht es aus mit deiner Gemeinde? Wie sieht es aus mit deiner Beziehung zu Gott? Immer wieder habe ich Menschen getroffen, die sagen, ich bin ja Christ, aber heutzutage, man kann gar nicht mehr in der Bibel lesen, wenn man arbeitet, dann muss man 24 Stunden präsent sein. Und wo ist Gott dabei? Es ist tatsächlich eine ernste Frage. Dann sagt mir ja, wenn ich das nicht tue, dann verliere ich ja meinen Job. Das kann ich ja gar nicht anders tun. Aber dann ist auch die Frage, was ist dir mehr wert? Das ewige Leben, die Beziehung zu Gott oder die Anerkennung bei irgendeinem Job? Und ich habe ja mit einem von euch gesprochen, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hat gesagt, ich habe mal einmal den Mut aufgebracht, dann bin ich zu meinem Chef gegangen, habe ihm gesagt, so geht es nicht weiter, meine Familie geht kaputt, entweder ist es so, ich arbeite hier 8 Stunden oder Sie müssen auf mich verzichten. Er hat vorher gebetet dabei und der Chef hat dann gesagt, okay, dann arbeiten Sie ab jetzt 8 Stunden. Oftmals ist es so, wir brauchen den Mut. Ist es nicht unser eigener Stolz, dass wir gerne selbst unverzichtbar sein wollen in der Firma? Dass wir eben meinen, alles ruht auf unseren Schultern, wenn wir nicht da sind, bricht alles zusammen. Dass wir unsere Identität, unser Wertbewusstsein nur dadurch steigern und aufbauen, über unsere Arbeit. Das haben wir geleistet, das haben wir aufgebaut. Das ist Arbeitssucht, das ist Abhängigkeit, das ist Gebundenheit an die Arbeit. Da fühlt die Arbeit nicht den von Gott gewollten guten Zweck, dass wir dadurch unser Brot verdienen, dass wir dadurch Gott verherrlichen können, sondern dass die Arbeit zum Selbstzweck wird. Genauso wie das der Alkohol zum Selbstzweck werden kann, wie das Heroin, wie eben beispielsweise die Sexualität zum Selbstzweck werden kann und uns bindet und von Gott wegführt. Wie ist es dann beispielsweise, wo wir uns total nach Menschen ausrichten, andere Menschen als Idole erheben, in den Mittelpunkt stellen oder möglicherweise uns selbst? Man spricht von Spielsucht. Hier, ich habe den Computer hingestellt. Wie ist es, wenn ihr am Abend nicht mehr vom Computer loskommt? Wenn 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, 1 Nacht, 2 Nächte, 3 Nächte, was weiß ich? Ich kenne viele Leute, bei denen das der Fall ist. Ich weiß auch, dass ich selbst manchmal in der Gefahr bin, nicht mit dem Spielen, aber ich probiere alles mögliche aus, versuche was Neues einzurichten, um noch ein besseres Programm zu haben. Versucht ihr das? Ist das da? Hat das Selbstzweck erreicht? Bindet euch dann letztendlich dieses Mittel, was euch eigentlich höchstens helfen sollte? Spielsucht kann das sein. Ich war einmal in Las Vegas gewesen. Das sind nur Spielsüchtige. Ihr seht die Leute mit angespannten Gesichtern da sitzen, den Hebel runter und wieder den Hebel runter und das Geld rasselt und dann ein Leuchten in den Augen und dann wird das Geld wieder reingesteckt. Und dann verliert man an einem Wochenende da 200, 300, 400, 500 Dollar. Kein Problem. Man muss schnell wieder auf die Bank gehen. Leute, die verschuldet sind mit Zehntausenden von Dollar. Spielsucht, die gefangen nimmt, von der wir nicht loskommen. Und das braucht nicht unbedingt bei einarmigen Banditen sein. Das kann auch genauso bei dem Computerspiel am Computer sein. Das kann der Fernseher sein. Viereckige Augen. Oh, ich komme abends vom Fernseher nicht los. Ich sitze da, wenn ich komme. Was kann man denn sonst noch tun? Ich bin müde, ich bin kaputt. Dann schalte ich den Fernseher ein und da kommt hier irgendetwas. Und dann lasse ich mich mit Müll volllaufen. Lass mich innerlich davon prägen, mein Denken prägen. Plötzlich, ich sehe meine Frau mit anderen Augen an. Mir spielen Gewaltszenen im Kopf an oder ich schlafe ein, wenn sich da die Leute gegenseitig umbringen im Fernseher. Und davon werde ich geprägt, Tag ein, Tag aus, süchtig, fernsehsüchtig. Und lass es uns ruhig ehrlich eingestehen. Dieser reiche Jüngling, der hat auch keine Probleme gemacht, der hat das auch nicht gesehen. Lasst es uns eingestehen, wo wir Bindungen haben, die Jesus Christus lösen will bei uns. Das kann das Geld genauso sein, wie wir an Geld kleben. Das war eine Erfahrung für mich, als ich noch Jugendlicher war, Taschengeld gehabt hat, hatte ich keine Probleme, Geld auch mal zu spenden, als ich das erste Geld verdient habe. Ich habe gemerkt, das klebt an den Händen, das wirst du nicht los, so das Geld. Du willst es weg, eigentlich willst du es wegmachen, aber du wirst es nicht los, es hängt fest an deiner Hand und du musst es regelrecht losreißen dir und auch von der Seele reißen, nicht? Und dann merkst du, Geld ist so verführerisch. Jesus sagt ja auch, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Geld ist wirklich etwas, was uns gefangen nehmen kann, total von Gott wegreißen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo kann man die meiste Rendite bekommen, wo kann man das Geld noch hinbringen und in frommen Kreisen. Hier in der Nähe ist einer herumgezogen, der gesagt hat, bei uns bekommst du 18% Zinsen im Jahr, wenn du das hinbringst. Nun, manche, die noch ein bisschen klar denken können, hätten schon gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Der hat mehrere 100.000 Mark in frommen Kreisen eingesammelt und dann war das Geld weg und bis heute ist es nicht wieder da. Und das ist doch eigentlich nur möglich, weil auch fromme Menschen vom Geld so gefangen sind, dass sie sagen, noch mehr, noch mehr, oh, ich brauche noch was. Oh, die Augen glänzen schon, wenn man sieht, eben, was für ein Angebot dort auf jemanden zukommt. Das heißt nicht, dass wir dumm sein sollen in der Geldangelegenheiten. Aber wir dürfen uns von dem nicht bestimmen lassen. Dann zieht es uns von Gott weg. Wenn wir länger die Börsenkurse studieren als eben die Bibelverse, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn wir mehr Zeit darauf verwenden, wie unsere Immobiliengeschäfte blühen oder wie unsere Sparkassenbriefe sich entwickeln oder was weiß ich, wie ihr das mit eurem Geld macht, dann stimmt irgendetwas nicht. Dann steht das zwischen uns und zwischen Gott. Das kann eine Sucht sein. Es gibt viele andere Dinge in unserem Leben. Ich habe einige aufgehängt. Auch Geltungssucht. Ich will im Mittelpunkt stehen. Alle müssen auf mich achten. Oder Kleidersucht, nicht? Das ist mehr was für Frauen so. Ich habe eine Frau kennengelernt in Basel, also nicht so guten Lebenswandel, nicht? Und bei der war das so, immer wenn sie irgendwie frustriert war, was hat sie gemacht? Ja, natürlich nicht gebetet, dann ist sie ins H&M gegangen oder was weiß ich wohin. Also H&M hat sie gerne eingekauft, weil es da modische Kleidung gibt. Und ein neues Kleid, eine neue Hose, ein paar neue Schuhe, auch wenn sie die nie getragen hat. Irgendwie, ich muss was Neues haben. Konsumsucht, könnten wir auch sagen. Die Konsumtempel unserer Zeit, das Centro beispielsweise, da nicht in Oberhausen. Einige von euch kommen ja da aus der Nähe. Das ist ein Kulttempel des Konsums. Denn die Leute sollen da kaufen Sachen, die sie gar nicht brauchen eigentlich. Allein im Kaufen soll das Erlebnis liegen, dass du das Geld ausgibst. Davon leben weite Teile unserer Gesellschaft. Und Konsum kann etwas sein, was uns total von Gott wegbringt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl mal gemerkt habt. Habt ihr irgendwas gesehen im Schaufenster? Denkt, oh, das muss ich unbedingt haben. Innerlich wird euch vorgegaukelt. Wenn ihr das habt, dann seid ihr glücklich, dann seid ihr zufrieden, dann seid ihr auf einer höheren Ebene des Seins und des Christseins. Und dann spart ihr das Geld zusammen, hoffentlich auf ehrliche Art und Weise. Vielleicht sagt ihr eurer Frau dann noch, also in diesem Monat müssen wir sparen, das geht nicht mehr. Ich muss unbedingt diese neue Stereoanlage haben. Denn wenn ich die nicht habe, kann ich nicht glücklich sein, kann ich nicht leben. Also vielleicht nicht ganz so drastisch. Und dann geht ihr hin und kauft euch die Anlage. Sie steht zu Hause. Und monatelang braucht ihr sie gar nicht. Und die alte war genauso gut. Und natürlich, weil ihr euch nicht eingestehen wollt, sagt ihr, naja, ist ja noch ein toller Klang. Der Bass ist etwas tiefer und etwas kräftiger. Und überhaupt, also sie läuft noch etwas schneller und man kann noch etwas mehr programmieren da drin. Und aber natürlich, ihr braucht die Sachen sowieso alle gar nicht, weil ihr zu selten Musik hört. Oder wenn ihr sie hört, eben dann fallen diese Sachen sowieso keinem auf, außer euch selbst. Nun, dann ist das Abhängigkeit von diesen Dingen. Abhängigkeit von materiellen Gütern, genauso wie diese Dinge, die ich genannt habe, die nicht materiell sind. Und diese Gebundenheit, Sucht ist ja Suche. Ich suche nach irgendetwas, was mich erfüllt, was mir Zufriedenheit gibt, was mir Ruhe gibt. Da müssen wir daran hören, wer will uns denn Ruhe geben als Christ? Wer will uns Zufriedenheit geben? Worin sagen wir und bekennen wir als Christen immer wieder und werden nicht übel, dass das uns ganz ausfüllt? Ist das das Geld? Ist das der Alkohol? Ist das das Rauchen? Ist das die Kleidung? Ist das die Spiesen? Ist das die Spiele? Wenn uns das gefangen nimmt, dann ist das Sünde in unserem Leben. Und Sünde muss ausgeräumt werden. Und wenn sie nicht ausgeräumt wird, dann hindert sie unsere Beziehung zu Gott. Und wenn wir da gehindert sind, dann werden wir immer tiefer hineinkommen, immer mehr in Abhängigkeit hineinkommen. Dann werden wir nichts mehr mit Gott erleben. Wir werden der Bibel lesen und es ist trocken und öde, weil wir Gott nicht zu uns sprechen lassen. Weil wir, wenn Gott uns sagt, räum das aus, bring das weg, wir hören nicht darauf. Und wenn wir nicht darauf hören, dann ist die Beziehung gestört. Dann wartet Jesus erstmal darauf, dass wir ihm gehorsam sind. Abhängigkeit heißt ja so viel wie von etwas abhängen. Ich bin ganz auf etwas angewiesen. Ich kann ohne das nicht leben. Und das ist etwas, was wir nur sagen sollten von Jesus Christus, von nichts anderem. Und da habe ich ein paar Punkte, die euch vor Augen führen sollen, was für negative Auswirkungen dieses an etwas Hängen, an etwas Gebundensein haben kann. Einmal ist es die Auswirkungen, dass die Sachen, die uns binden, spiegeln uns ein Glück und eine Zufriedenheit vor, die sie nie geben können. Es ist eine Illusion, die aufgebaut wird. Es wird uns irgendwie ein schönes ein schönes Traumschloss vor Augen gemalt. Wenn du das hast, wenn du das machst, wenn du das denkst, wenn du das tust, dann geht es dir gut. Und das ist bei allen Sachen so. Es kann beim Alkohol so sein, es kann beim Rauchen sein, dann fühlst du dich gut. Vielleicht kommst du ja körperlich auch schon gar nicht mehr davon los. Dann braucht es dir gar nicht mehr vorgegaukelt werden. Aber häufig so das Gefühl, so wie bei Eva und dem Apfel, nicht? Dann sagt die Schlange, wenn du diese Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott, dann wirst du erkennen, was gut und böse ist. Und dann schaut sie sie an und sie merkt, das ist gut zum Essen, das ist gut zum Probieren. Genauso ist es mit der Sünde, genauso ist es mit dieser Abhängigkeit. Immer wieder kommt es, kommt an uns heran, will uns verführen. Wir schauen hin, wir schauen es an und dann sind wir so fasziniert davon, wir können keinen klaren Gedanken mehr denken. Wir überlegen höchstens noch, wie wir das rechtfertigen können, um zu sagen, na ja, ein Christ darf doch auch und wir können das doch auch tun. Und zack, sind wir wieder drin gefallen und wir erleben immer nur Fallen, von Gott wegkommen dadurch. Diese Abhängigkeit spiegelt uns ein Glück vor, was es nie geben kann. Zweitens, diese Abhängigkeit, von welchem Stoff, von welcher Art und Weise zu leben auch immer, nimmt unsere Gedanken, unser Mittel und letztlich unser Leben in Anspruch und schwächt uns in allem anderen, was wir tun sollen für Gott und mit Gott. Es ist eine Schwächung in unserem Leben dadurch da. Das nimmt unsere Gedanken gefangen. Wenn ihr mit solchen Sachen zu tun habt, es braucht gar nicht so sein wie bei dem Drögler, der immer nur daran denkt. Aber es bestimmt unser Leben. So wie bei den Schülern in der Schule. Wann kommt die nächste Zigarettenpause? Oder wann kann ich das nächste Mal in meinem Sextheftli blättern? Nicht? Oder wann kann ich das nächste Mal eine neue Geldanlage machen, zittern darüber, Schweißausbrüche bekommen, wenn man zu stark daran denkt und abhängig ist? Das bestimmt unser Leben, nimmt unsere Gedanken gefangen, die wir eigentlich auf andere Dinge ausrichten könnten.
dann kann es sein, dass selbst Dinge, die an sich nicht schlecht sind, dadurch, dass sie uns von dem Wichtigsten ablenken, letztendlich auch Sünde werden. Und es bestimmt unser Leben. Und denkt daran, euer Leben ist einmalig. Jede Sekunde, die ihr mit solchem Zeug verplempert und verschwendet und vollstopft, ist einmalig vertane Zeit, die ihr für Gott einsetzen solltet. Das ist die harte Botschaft, die uns Jesus an dieser Stelle sagt. Darüber hinaus ist es so, wir vernachlässigen häufig andere wichtige Dinge. Jemand, der mit Alkohol zu tun hat, der weiß das. Der Arbeitsplatz spielt keine Rolle mehr, die Familie spielt keine Rolle mehr, alles wird aufs Spiel gesetzt, nur um bei dem Trinken zu bleiben. Und du kannst mit Leuten sprechen dabei und sie sagen dir heute ja und in der nächsten Minute ist es vorbei, ist das alles vergessen. Und so kann es bei all diesen Abhängigkeiten geschehen, in die wir hineinkommen. Bei all denen halten sie uns davon ab, andere wichtige Dinge und Gott selbst zu vernachlässigen. Letztlich ist es so, dass sie unsere Gedanken prägen, unser Streben prägen, dass sie schließlich unsere Werte und unsere Gedanken schädigen. Wir sind nicht mehr bereit, auf das Wort Gottes zu hören, weil wir es nicht hören wollen. Wir merken, Gott will uns davon fernhalten und wir wollen einfach nicht davon lassen. Und dann ist es so, dass wir versuchen, langsam das Wort Gottes umzubiegen oder vielleicht gar nicht mehr drin lesen, weil wir wollen es einfach nicht mehr hören oder uminterpretieren. So wie Martin Luther, ich habe es einigen von euch gesagt, hat mal gesagt, unser Verstand ist wie eine Hure, weil er sagt, der, wer am meisten dafür bezahlt, der bekommt ihn auch, so ungefähr. Wenn wir unbedingt etwas erreichen wollen, wenn wir diese Lust, die wir haben, der wir nachgehen, diese Gebundenheit verteidigen wollen, finden wir immer irgendwelche Argumente, um die zu rechtfertigen. Wenn ich die Sucht habe, das beste, das schönste, das größte Auto zu haben, weil das Auto fast zu meinem Gott wird, weil ich so viel Zeit investiere, daran alles zu polieren und so weiter, na, dann kann ich dabei sagen, das Auto brauche ich doch, um meine Nachbarn einmal einzuladen zum Gottesdienst, dann müssen sie doch standesgemäß auch hingefahren werden, sonst denken sie nachher, alle Christen sind bloß arme Schlucker, die müssen doch sehen, dass Christen auch Erfolg haben im Leben, also brauche ich doch jetzt dieses neue, blitzeblanke, super Auto, oder? Ist doch ganz klar, selbstverständlich, ne? Da merkt ihr, wenn wir wollen mit dem Verstand, können wir alles umbauen, alles ausrichten auf das, was eigentlich unsere Lust dabei erstrebt. Es ist auch so, dass wir andere Menschen dadurch schädigen. Und zwar andere Menschen, die um uns herum sind. Die Menschen, für die uns Gott einen Auftrag gegeben hat. Denkt nicht nur an euch selbst. Ihr lebt ja für andere. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Wo ist es dann mit der Nächstenliebe, wenn du dich selbst kaputt machst, obwohl du Aufträge für andere hättest, wenn du deine Zeit verschwendest, obwohl du an andere denken und für andere dich einsetzen solltest oder sie sogar direkt schädigst? Denk an deine Familie, die darunter leidet, wenn du das Geld ausgibst für Dinge, die unnötig, unwichtig sind. Und das kann beim Rauchen, können das schnell mal ein paar hundert Mark sein, je nachdem, wie viel du rauchst. Wie viel kostet eine Packung Zigaretten, steht das hier drauf? 7,55 Mark. Oh, Wahnsinn, 7,55 Mark. Und wenn du 20 davon rauchst, dann brauchst du fast jeden Tag 7,55 Mark. Überleg mal, wie viel du da ausgibst. Alkohol kann genauso sein. Die Sexhefte kann genau dasselbe sein. Das Internetsurfen kann genau dasselbe sein. All diese Sachen, da schädigen wir auch andere Menschen. Es geht nicht nur um uns, es geht nicht nur um unsere Beziehung zu Gott, nicht nur egoistisch denken, sondern andere Menschen werden dabei mit in Schaden hineingezogen. Darüber hinaus müssen wir auch die Realität sehen, die Bibel uns sagt, dass eine geistliche Macht uns dort gefangen nimmt. Dass der Teufel diese Dinge gebrauchen will, um uns von Gott fernzuhalten, um uns in seine Macht und seinen Bann zu schlagen, damit wir nicht als fruchtbare, freudige Christen im Leben stehen können. Und da müssen wir auch deutlich sehen, es kann Gebundenheiten durch solche Sachen geben, dass wir uns regelrecht im Gebet davon lossprechen müssen. Gott darum bitten, befreie du mich von dieser Sucht, befreie du mich von dieser Gebundenheit, ich komme davon nicht los, weil es auch mit übernatürlichen Kräften zu tun haben können. Und letztendlich, das ist auch ein Punkt, den ich da erwähnen möchte, es ist letztendlich ein Misstrauen gegen Gott. Denn wenn wir sagen, dass wir mit Jesus Erfüllung unserer Bedürfnisse haben, dass Jesus uns alles gibt, was für uns gut ist und dass wir wissen, dass die Ordnungen Gottes letztendlich das Beste für unser Leben sind und dann ganz anders handeln, weil wir letztendlich uns selbst vollstopfen mit den Glücksdrogen, die wir meinen, unbedingt bekommen zu müssen, um ein erfülltes Leben zu haben. Wie wundern wir uns dann, dass die Jugendlichen, mit denen wir zusammenleben, in der Gemeinde genau dasselbe tun, nur vielleicht ein bisschen offizieller, als wir das tun? Oder wie wundern wir uns dann, dass wir die Erfüllung mit Jesus nicht erleben, weil wir sie ja woanders suchen? Da müssen wir uns nicht wundern. Das ist eine Misstrauenserklärung Gott gegenüber. Ich selbst weiß besser, was für mich gut ist. Ich selbst weiß besser, was ich brauche. Die Sexualität in der Ehe genügt nicht. Das ist nicht das Bessere. Ich weiß doch besser, wie das in der Pornografie, in Filmen, Zeitschriften oder sonst so ist. Da kann ich mich doch daran ergötzen. Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr merken, das wird die Beziehung in der Ehe zerstören. Das wird die Beziehung in der Ehe kaputt machen. Ihr werdet nur noch an diese Frauen denken, die ihr da seht, nicht mehr an eure eigene. Es wird kaputt gehen dadurch. Genau dasselbe ist mit dem Alkohol. Wenn ich dadurch versuche, nun irgendwie eine schöne Stunde zu haben, das Leben zu genießen, weil ich es sonst nicht anders tue, weil es sonst nicht gemütlich sein kann, weil es sonst nicht schön sein kann, merke ich, dass das mein Leben und auch die Beziehung zu anderen mitbestimmen wird. Wenn ich mein Denken an das Geld hänge, werde ich plötzlich merken, wie ich Menschen nach Geld bewerte, wie ich plötzlich geizig werde, anderen kein Geld mehr gönne, wie ich merke, Gott sagt mir, ich sollte dort bei der Mission oder bei dem Missionar etwas geben, ich tue es aber nicht, weil ich an dem Geld hänge. Das bestimmt ja unser Leben, wie wir handeln. Das verformt uns, macht uns zu anderen Persönlichkeiten. Und wenn wir im Römer 12, Vers 2 lesen, das möchte ich vorlesen, Römer 12, Vers 2, dass wir nämlich Jesus Christus ähnlich werden sollen, dann werden wir das ja gerade nicht dadurch, indem wir das tun, was uns dort bindet an irgendwelche Mittel, sondern dann ist es so, wie 1. Petrus 2, Vers 16 sagt, dass wir unsere Freiheit missbrauchen. Gott gibt uns Freiheit, er hat uns freigestellt und wir missbrauchen sie für unsere eigene Lust, für unsere eigenen Gedanken und Süchte, statt sie für Gott einzusetzen. In Römer 12, Vers 2 lesen wir, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Das ist das, wonach wir streben sollen, nicht gleichförmig wie die Welt. Natürlich, wenn wir uns nur orientieren, was unsere Kollegen machen, unsere Arbeitskollegen, die Leute, mit denen wir zusammen sind, naja, da ist es ja kein Wunder, die tun das ja alle so. Aber eben für die ist das ja auch der Ersatz für Gott. Brauchen wir solch einen Ersatz für Gott? Wenn wir das nicht brauchen, dann sollen wir daran denken, was Jesus sagt im Johannesevangelium, Johannes 8, Vers 36, eine ganz bekannte Stelle, die ich hier vorlesen will. Wenn wen nun der Sohn frei macht, dann werdet ihr wirklich frei sein. Wenn wir versuchen, uns selbst Freiheit aufzubauen, wenn wir versuchen, uns durch irgendwelche Mittelchen und Abhängigkeiten und Gebundenheiten dieses Glück im Leben zu erstreiten, werden wir nur immer tiefer hineinfallen. Dann wird es uns so gehen wie hier, bei dem Stuhl, mit dem Seil, mit dem, was uns festbindet, wo wir merken, unsere Beziehung zu Gott ist gestört, zu Mitmenschen ist gestört, zu uns selbst ist gestört. Wir sind eigentlich gar nicht glücklich damit, weil wir merken, dass wir gebunden sind. Dann ist es die Frage als erstes, betrüge dich nicht selbst, sondern gestehe dir ein, dass das vorhanden ist. Relativiere das auch nicht. Sag, na ja, das kann ja jedem mal passieren und überhaupt, ja, so andere ja noch viel mehr als ich und eigentlich habe ich das ja vollkommen unter Kontrolle, sondern gestehe es dir ein, sonst kann Jesus dir auch nicht helfen. Keine Entschuldigung gibt es dafür, wenn wir für Gott kommen. Wir können nicht sagen, naja, ich bin halt so geboren, das ist halt meine Veranlagung und meine Eltern haben auch und überhaupt meine Gene und was weiß ich. Das gibt es bei Jesus nicht. Bei Jesus bist du verantwortlich für das, was du tust. Und auch als Christ bist du verantwortlich für das, was du tust. Und wenn wir da herauskommen wollen, wenn ihr da herauskommen wollt, wenn irgendjemand von euch herauskommen will dabei, dann heißt es radikal dazu Nein zu sagen. Wer damit zu tun gehabt hat und auch die Dinge, mit denen ich zu tun gehabt habe, wo ich gebunden gewesen bin an Dinge, dann gibt es nur eine radikale Lösung. Es gibt keine Lösung, die ein bisschen weniger und noch ein bisschen weniger und noch ein bisschen weniger. Wenn du davon abhängig bist, wenn dich das bindet, dann kannst du nicht sagen, ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger strikt, du bist noch genauso gebunden und nicht davon los. Du bist nur noch mehr frustriert, weil vielleicht deine Lust dazu nur noch größer wird, du sie nicht unter Kontrolle bekommst, sondern hier geht es entweder nur ganz oder gar nicht. Ich habe mit Leuten geredet in der Gemeinde, die haben gesagt, ich habe Probleme mit dem Fernsehen. Die einzige Lösung, die es gegeben hat, sie haben erst versucht, ja, nur einen Film am Tag oder nur ausgewählte Sendungen oder was weiß ich. Wenn du davon gebunden bist, dann stell deinen Fernseher, verkauf ihn oder stell ihn in den Keller, klemm die Leitung ab. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du von dieser Gebundenheit loskommen kannst. Alles andere ist Illusion. Wenn du gebunden bist an Spiele, wenn du gebunden bist an Geld, wenn du gebunden bist mit deiner Sexualität oder an Alkohol oder sonst was, es geht nur entweder ganz oder gar nicht für jemanden, der daran gebunden ist. Anders geht es nicht. Wenn du mit dem Feuer spielst, dann wirst du dich nur selbst dabei verbrennen. Ein bisschen kannst du dabei nicht machen. Und dann ist eine Hilfe, bekenne einer dem anderen seine Schuld. Und da muss nicht einer überheblich über den anderen sein, sondern ich komme jetzt, du kommst zu mir und bekennst bei mir deine Schuld und ich bin jetzt der, der über dir steht und der allen die Schuld vergibt. Ich bin kein katholischer Priester, der sagen kann, te absolvo, ich absolviere dich, also ich vergebe dir die Sünden. Nee, das geht nicht so, sondern einer dem anderen, wir stehen auf derselben Stufe vor Jesus, weil wir alle Jesus brauchen. Und dann im Jakobusbrief, einer bekenne dem anderen seine Schuld und dann können wir davon loskommen. Alleine wirst du das nicht schaffen, da kannst du kämpfen, Jahr um Jahr, du schaffst es nicht, davon loszukommen. Und wahrscheinlich hast du selbst auch die Erfahrung schon gemacht. Schuld bekennen und neu anzufangen. Nicht liegen zu bleiben, sondern zu sagen, Jesus, du bist dafür gestorben, ich habe gemerkt, dass mich das gefangen nimmt, dass ich nicht loskomme davon, gib du mir die Kraft, Hilfst du mir, konsequent zu sein, davon loszukommen? Und dann gibt's natürlich menschliche Hilfen. Nimm dir einen guten Freund und sag, bete für mich, dass ich nicht wieder in Versuchung komme. Und wenn ich in Versuchung komme, ich will dich anrufen. Das erste, ich will dich anrufen. Oder meinetwegen in dem Moment sage, Teufel, verschwinde aus mir. Ich will das nicht denken. Ich will das nicht tun. Ich will mich davon nicht gefangen nehmen lassen. Oder häng dir meinetwegen, wenn es dir hilft, um dein Bett oder in dein Auto, damit du jetzt eben daran denkst, da irgendwelche Bibelverse hin oder in dein Büro oder was weiß ich. Oder mach dir eben einen Bildschirmschoner an deinen Bildschirm, der dich daran erinnert, was Jesus für dich getan hat. Jesus will uns befreien. Und das glauben wir doch alle. Und wie können wir uns dann in neue Gebundenheit hineingeben? Doch nur durch diese Verführung, die der Teufel sah, so wie auch bei Eva. Oh, wie toll, wie super, wie schön. Aber das bringt dir neue Erleichterung. Das ist doch ein Genuss. Das ist doch eine Bereicherung für das Leben. Und letztendlich landen wir in Stricken und in Entfernung von Gott. Neues, ungebundenes Leben, wie wir hier lesen. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Oder wenn nun der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Frei, unabhängig von diesen Dingen. Und dann kann uns Gott erfüllen an den Stellen, wo wir versucht haben, vorher uns zu erfüllen. Und wir können erleben, wie Gott in unserem Leben handelt. Ich möchte mit dieser Herausforderung schließen. Wir sind ja auch schon etwas weiter, als wir eigentlich Schluss gemacht haben. Aber ich möchte jeden von euch herausfordern. Überprüft euch bei Gott. Geht nicht einfach zur Tagesordnung über, wenn ihr hier heute Abend weggeht oder wenn ihr wieder nach Hause fahrt. Denn Befreiung davon ist das, was wofür Jesus ja gestorben ist. Und dafür müsst ihr nicht zu mir kommen. Sprecht selbst mit Jesus. Wenn ihr das wollt, könnt ihr selbstverständlich zu mir kommen. Wir können zusammen beten, dass wir Jesus bringen und Jesus dafür bitten, euch Kraft zu geben, euch zu verändern und neu anzufangen dabei. Oder sprecht mit irgendjemand anders, der hier ist, dem ihr Vertrauen schenkt. Sagt das vor Gott und schiebt das nicht auf die lange Bahn. Sonst wird sich das wieder einschleifen, wie es bisher immer gewesen ist. Sondern erkennt es an, merkt, dass nur Jesus euch dabei helfen kann und bringt es vor Jesus. Nutzt die Zeit heute Abend dafür. Mehr kann ich euch nicht als guten Tipp dabei mitgeben. Lasst uns jetzt miteinander beten. Ich möchte, bevor ich hier bete, euch die Möglichkeit geben, still vor Gott etwas zu sagen, wenn ihr ihm etwas bekennen wollt, wenn ihr ihm etwas sagen wollt. Das braucht ihr nicht laut zu tun, das braucht ja nicht jeder zu hören unbedingt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch tun. Aber ich will hier 1-2 Minuten Zeit lassen, einfach, dass ihr jetzt gerade zu Gott sprechen könnt in diesem Augenblick. Danach werde ich mit uns beten und dann entlasse ich euch hier in diesen Abend hinein. Nutzt die Zeit, wie sie für euch am besten ist, entweder im stillen Gespräch mit Gott, mit eurem Ehepartner, mit jemandem, dem ihr Vertrauen schenkt, oder unterhaltet euch über irgendwas anderes, wo ihr denkt, das ist heute Abend dran, das sollte ich tun. Genießt den Abend. Ich werde draußen auch noch warten für einen Spaziergang, falls jemand mitkommen will. Also, jetzt lasst uns eine kleine Pause machen, Zeit, um zu Gott zu sprechen, und ich werde dabei. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese ernsten und auch für diese mutmachenden Worte, die diesem reichen Jüngling gibst. Du stürzt ihn nicht in vollkommene Verzweiflung, du zeigst ihm, dass es jemanden gibt, der ihn befreien kann von Gebundenheit. Und Herr Jesus Christus, du kennst jeden von uns, du weißt, wie es um uns steht, wir brauchen dir nichts vormachen, nichts vorlügen, keine Maske aufsetzen, du weißt, wo Abhängigkeiten sind. Du kennst sie, du weißt, wo wir uns mit herumschlagen, wo wir nicht von loskommen, was uns beeinflusst, was uns bindet. Und du möchtest doch eigentlich, dass wir frei sind. Du möchtest uns tatsächlich ein erfülltes Leben geben. Du willst all das, was wir durch irgendwelche Ersatzstoffe, Handlungen haben, Gedanken haben, willst du uns echt geben. Du willst uns ein Leben geben, was wertvoll ist, was auch aus der Sicht der Ewigkeit Wert und Ziel hat. Du willst nicht, dass wir unser Leben mit Nebensächlichkeiten und falschen Dingen verschwenden. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns frei machst davon. Gib du jedem von uns den Mut zu bekennen, wo es notwendig ist, und jedem von uns den Mut, neu anzufangen, deine Kraft in Anspruch zu nehmen. Und ich danke dir dafür, dass du uns an der Stelle nicht alleine lässt, dass wir da nicht alleine rumkämpfen müssen, uns abkrampfen müssen, dass wir nicht auch nicht sagen müssen, das war das Ende und jetzt hörst du nicht mehr, sondern dass du immer hörst, dass du immer bereit da bist, unser Flehen, unsere Fragen aufzunehmen, uns zu antworten und die Verbindung zu dir zu intensivieren, im Alltag an unserer Seite zu stehen und bei all den Schwierigkeiten so einer Lösung behilflich zu sein, der Lösung von solchen Bindungen. Ich danke dir dafür, dass du da bist und dass wir so in unserem Leben wirklich deine Macht und Kraft erfahren können. Herr Jesus, begleite du uns in diesen Abend hinein, führe du unsere Gedanken und Worte, all das, was wir miteinander sprechen, was wir denken, wo wir mit dir reden, führe du, bewahre du uns auch in der Nacht, dass wir uns gut ausruhen können und bereite du uns morgen einen lohnenden, erfüllenden Tag. Amen. Nun, damit möchte ich euch in diesen Abend entlassen. Wie gesagt, wer noch spazieren gehen will nachher, ich warte so in einer Viertelstunde, so gegen 9:30 da vorne. Wer hier gerne noch bleiben will, kann das auch tun. Wer mit einem sprechen will, entweder untereinander oder mit mir, ihr könnt das auch tun. Ja, und allen anderen wünsche ich einen gesegneten Abend.